Ja, guten Morgen. Es ist ein ganz besonderer Gottesdienst heute irgendwie. Ja, ich freue mich trotzdem, so viele von euch da zu sehen. Und ich habe eine ganz hohe Bewunderung für die älteren Geschwister, die Statistik gesehen doch ziemlich anfällig sind auf diesem Virus und trotzdem da sind. Und ich finde es klasse, dass ihr so ein Riesenvertrauen habt und dass ihr den Gottesdienst besucht. Ich habe auch gedacht an unseren älteren Geschwister, die haben Vertreibung, die haben Hunger, die haben so viel Not erlebt. Und da dachte ich mir, die sind nicht einfach nicht unterzukriegen. Ja, die sind einfach nicht unterzukriegen, besonders wenn wir unter Gottes Schutz stehen, finde ich. Andererseits habe ich auch an die Geschwister gedacht, die vielleicht sich selber eingeschätzt haben, ich habe ein bisschen Fieber, ein bisschen Husten, vielleicht bin ich der Träger von dieser Krankheit und es bricht mir das Herz, dass ich nicht in den Gottesdienst kommen kann, aber ich denke an meine Geschwister, die ich eventuell dadurch infiziere. Also ich habe gleichermaßen auch Respekt für die, die gedacht haben, nein, ich will meine Geschwister nicht in Gefahr bringen. Das finde ich auch total schön und rücksichtsvoll von unseren Geschwistern. Vorhin habe ich gedacht, als die Manuela diesen Aufruf zum Gebet gemacht hat, habe ich gedacht, ja, was hat Manuela und Donald Trump gemeinsam? Beide haben aufgerufen zum Gebet. Und ich habe heute früh einen Tweet, also das wird gepostet im Internet, ja, und der hat seine Tweets und der hat Folgendes geschrieben. Okay, Donald Trump, dieser Name irritiert. Also ich werde auf den Namen verzichten, das sage ich, der US-Präsident. Der hat Folgendes getweetet. Es ist mir eine große Ehre, den Sonntag, den 15. März, als einen nationalen Tag des Gebets zu deklarieren. Wir sind ein Land, das die ganze Zeit durch die Geschichte für Schutz und Kraft zu Gott geschaut hat, in Zeiten wie diesen. Das ist ein Statement. Egal, wo du auch sein magst, ich ermutige dich, als einen Schritt des Glaubens ins Gebet zu gehen. Zusammen werden wir sicherlich die Oberhand gewinnen. Und das fand ich, boah, wow, was wäre, wenn ein Bundestagabgeordneter oder die Bundeskanzlerin das twittern würde oder das posten würde? Wir rufen ganz Deutschland auf zu einem Gebetstag, weil die Zeiten, die sind kritisch und wir wollen wirklich Hilfe bei Gott suchen. Das ist mindblowing. Also für mich, keine Ahnung. Der wird manchmal so wie ein Monster dargestellt oder was auch immer, aber in diesen Sachen, wow, Daumen nach oben, finde ich total cool. In dieser Sache. Und als wir gebetet haben, die Gefahr ist da. Also man sagt, es können bis zu 70% infiziert werden, die machen ihre Rechnungen und so weiter. Die Gefahr ist da. Und Gott will uns zeigen, was passieren könnte. Muss aber nicht passieren. Ich habe an diese Situation gedacht, als Gott Abraham offenbart, ich will Sodom und Gomorra vernichten und hat es ihm offenbart. Warum hat Gott Abraham offenbart, was er vorhatte? Weil Gott mit uns reden möchte. Er will, dass wir mit ihm verhandeln. Und man liest ja die Geschichte weiter. Ja, Gott, das kannst du doch nicht tun. Du bist so ein gütiger Gott. Was, wenn in Sodom und Gomorra 50 Leute, 50 Gläubige oder gerechte Leute gibt. Sagt Gott, nee, ich werde die Städte nicht vernichten. Und dann geht's weiter und dann geht's weiter und geht's weiter bis auf eine Zahl, wo Abraham merkt, oh, das sind jetzt so wenige geworden Und ich bin nicht einmal sicher, ob mein Neffe Lot unter denen ist. Also ich lasse es sein. Da hat er gemerkt, es wird immer weniger und weniger. Ja? Und ich verstehe aus dieser Geschichte, dass Gott will, dass wir sagen, Gott, keine 70%, keine so viele Toten. Bitte, wir wollen mit dir reden. Wir wollen zu dir kommen, wir wollen beten, fasten oder was auch noch nötig sein. Es tut uns leid und es schmerzt uns, wenn so viele Menschen verloren gehen oder sterben unter diesem Virus. Und Gott will mit uns verhandeln. Und ich glaube, das ist auch unsere Mission als Christen und Gemeinden, vor Gott zu treten und zu sagen, Gott, das ist zu viel, das wirst du nicht zulassen. Bitte, bitte, bitte nicht. Und deswegen fand ich so toll, dass Manuela zum Gebet aufgerufen hat. Weil das ist wirklich, es ist in seiner Hand. Es ist in seiner Hand. Er kann das verhindern. So, als ich das letzte Mal gepredigt habe, da habe ich so eine ziemlich umfassende Predigt angefangen. Da habe ich gemerkt, es wird mehr, es wird nicht nur eine Predigt, sondern mehrere. Und es ging um Obacht Feinde. Und ich habe diesen Bibeltext aus Epheser 2, 1 bis 2, 3 rausgesucht. Und heute möchte ich ein bisschen wiederholen von der letzten Predigt und da werde ich so ungefähr die andere Hälfte mit dem neuen Feind mich befassen. Ich habe gemerkt, dass die Predigt das letzte Mal nicht aufgenommen worden ist und dann dachte ich, wow, es ist so schade, dass der Menschheit sowas Wertvolles entgangen ist. Und dann dachte ich, heute werde ich ein bisschen aus der alten Predigt reinpacken und dass es verewigt bleibt. Und wer weiß, wie viel Segen daraus entstehen wird. Ja, ihr wisst ja, ich bin ein sehr bescheidener Mensch. Aber ich mache auch Witze machen. Also es ist auch mal schön zu lachen, ja, über mich selber, über euch und so weiter. So, die Grundlage, die Bibelgrundlage, mit der ich das letzte Mal gestartet habe, wo es darum ging, Obacht Feinde, das ist Epheser 2,1 und das ging folgendermaßen fort. Auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geiste, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, unter welchen auch wir alle einst einhergingen in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren Kinder des Zorns von Natur, gleich wie die anderen. Also wir wandelten nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, das ist der Teufel, und wir haben den Willen des Fleisches erfüllt. Aber so wie genial Paulus ist, der zeigt diese ganzen Feinde und üble Sachen und dann kommt er und sagt, Gott aber, da er reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, samt Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr gerettet. Gott aber hat uns lebendig gemacht. Wir haben gewechselt von dem toten Zustand in dem lebendigen Zustand. Es war wie, wenn einer zu Christus kommt, es ist so wie eine Totenauferstehung. Das ist ein Wunder, dass einer, der nicht mal die geringste Interesse an Gott hatte oder an alles, was heilig ist, auf einmal, boom, Umkehr, 180 Grad, vollkommene andere neue Kreatur, vollkommen andere Interessen. Es ist einfach ein Wunder, wie eine Totenauferstehung. Und das heißt, dass wir die Seiten gewechselt haben. Und wenn wir den Lauf dieser Welt gefolgt sind, wo wir Christen geworden sind, wir laufen nicht mehr nach dem Lauf dieser Welt und wir erfüllen nicht mehr die Fleischeslust und wir sind nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels. Das sind geniale und tolle Nachrichten. Die Welt, das Fleisch und der Teufel, das sind unsere Feinde, unter welchen wir einmal Sklaven waren. Aber ist es nicht irgendwie schräg, die Welt auf die Feindesliste zu setzen? Ermutigt uns die Bibel, asozial zu sein, gegen die Welt, die Obrigkeiten zu sabotieren oder keine Ahnung? Nein, definitiv nicht. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, tut Gutes denen, die euch verfolgen, segnet euch, die euch verfluchen. Also, wir sollen die Menschen lieben, aber die Ideologie und die Mentalität, die in der Welt herrscht, dieser Weltlauf, dieser Zeitgeist, er sagt, wir sollen nicht nach dem Zeitgeist gehen, nicht nach dem Lauf dieser Welt. Was ist falsch mit dieser Welt? Die ist antigöttlich, die ist das Gegenteil, was manchmal Gott will. Zum größten Teil, die Welt will, was Gott nicht will. Die Sünde wird gefeiert und applaudiert. Das war vor ein paar hundert Jahren kaum vorstellbar, aber die Sünde wird gefeiert und applaudiert. Ich will nicht ins Detail gehen, aber ihr wisst, was ich meine. Das Leben wird verachtet. Suizidhilfe, Abtreibung. Der Mensch hat an sich keinen objektiven Wert mehr. Es ist halt einen von vielen, hat keinen Wert. Es gibt ja so viele, über 7 Milliarden, und es ist manchmal in Gedanken vieler Menschen toll, wenn einige davon einfach, ja, nicht mehr da sind. Weil die Natur, die leidet und die lechzt unter die Last von so vielen Menschen. Rettet die Natur, tötet alle Menschen. Toll. Alles ist relativ. Wir haben keine Werte mehr. Ich habe meine Werte, du hast deine Werte. Meine Werte können manchmal in Konflikt mit deinen Werten kommen, aber macht nichts, denn jeder hat seine Wahrheit. Und das ist der Lauf der Welt. Das ist der Lauf der Welt. Und das meint Paulus, ihr sollt nicht diese Ideologie aufnehmen, sondern ihr habt die Wahrheit, ihr habt Werte, ihr seid geliebt und das Leben ist wertvoll. Er ist der Geber des Lebens. Da haben wir nichts dazwischen zu kommen. Die Bibel sagt, Römer 12,2, und passet euch nicht dem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der gute, wohlgefällige und vollkommene. Also Weltideologie, der Zeitgeist verwerfen und Gottes Mentalität und Gottes Gesinnung aufzunehmen, Gottes Wille. 1. Johannes 2,15, 17, hab nicht lieb die Welt, und das ist gemeint, dieses System, also nicht Menschen. Menschen sollen mal lieben haben. Noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und die Welt vergeht in ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Liebt nicht die Welt. Das ist eine Warnung. Liebt nicht die Welt. Ich habe auch das letzte Mal dieser Fall von Demas erwähnt, wo Paulus traurig in 2. Timotheus 14 schreibt, Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Welt mehr liebte. Die waren beide unterwegs, um das Evangelium zu predigen, und irgendwann mal Demas hat sich in die Welt verliebt, Evangelium verworfen, und hat diesen Dienst des Evangelisten verlassen. Ich hoffe, dass er ein Happy End hatte. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber das war meiner Meinung ein Riesenfehler, Gott zu verlassen, seinen Dienst für die Welt. Und ich kann mich erinnern, für mich als junger Mann und auch später, hat die Welt seinen Reiz gehabt. Und manchmal wirkt es sehr anziehend, bunt, abenteuerlich, unwiderstehlich. Hat es so gewirkt. Aber Gott sei Dank, ich hatte Leute neben mir, die mir die Augen aufgemacht haben, haben gesagt, fall nicht darauf rein. Und guck mal, was X und Y erlebt haben. Das ist nicht gut gegangen. Und ich glaube, dass die älteren Geschwister auch eine Riesenhilfe für uns sein können, indem sie sagen, junge Leute, es lohnt sich nicht zu kompromittieren. Es lohnt sich nicht, diese Welt zu lieben oder sich in dieser Welt zu verlieben. Es lohnt sich nicht. Die Sünde ist so ein Betrug. Sie verspricht, huhuhu, und am Ende ist es bäh. Wir sollen aus den Lebensgeschichten anderen Menschen lernen. Die, die Gott den Rücken gekehrt haben und sind in der Welt gegangen, es ist meistens nicht gut gegangen. Also manche hatten durch Gnade und ich verstehe es auch nicht, die hatten die Chance wieder zurückzukommen. Manche sah einfach schlecht aus. Und ich kann mich erinnern, als junger Mann habe ich, war sehr oft in der Kirche. Ich habe viele Predigten gehört und es war ein Prediger, der hat erzählt über diese fleischfressende Pflanzen. Und es gibt eine besondere Pflanze, die hat im Inneren, es hat so eine Art Flüssigkeit. Und das riecht so wunderschön für die Fliegen. Das ist, das duftet und das ist so anziehend. Ja? Und die Fliegen, die können nicht widerstehen. Sie sagen, wow, wenn ich da in diese Flüssigkeit eintauche und in mir hinein sagt, das ist das Beste, das wird so ein Genuss sein, das wird so schön sein. Und da hat dieser Prediger weiter erzählt, ja, dann geht die Fliege rein, die wälzt sich da in diesem wunderschönen Bad an Parfüm und Geschmack und so, und auf einmal schnappt die Falle zu. Die fleischfressende Pflanze, die macht den Deckel zu. Und die Fliege, die kommt nicht mehr da raus. Und was interessant ist, diese Flüssigkeit, was vorhin so anziehend war, beinhaltet Enzyme, die dann dieser Körper von dieser armen Fliege einfach zersetzen. Die Fliege, die kommen da nie wieder raus. Und so hat's, es ist, ich stand da, armes Würstchen, in die Kirche und ich habe das gehört und hat mich schon Angst eingejagt. Und er hat verglichen, das kann die Welt sein. Ja, das ist so toll. Komm nur, iss aus dem Frucht. Das ist so schön. Ja, aber am Ende ist bitter und kann auch den Tod bringen. Es ist sehr traurig, aber es muss ja gar nicht so weit kommen. Wir haben Gottes Wort, wir haben Geschwister, die uns zur Seite stehen können und sagen, junger Mann, junge Frau, den Weg, den du eingeschlagen hast, ist nicht gut. Gut, die Überzeugung, das ist Gottes Arbeit, weil wir können von außen machen, so viel wie wir wollen, aber der die jungen Leute überzeugt zu einem göttlichen Leben mit ihm, das ist Gott selber. In 1. Johannes 5,4 steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott macht dich weise, dass du Gefahren erkennst. Er hat dir auch den Glauben geschenkt, dass du diese unwiderstehliche Anziehungskraft der Welt widerstehen kannst. Er hat dich vom Neuen geboren, dass du die Kraft hast zu entscheiden und zu sagen, nein, ich mach nicht mit. Es gibt diese Lösung. Einfach stark im Glauben bleiben, sich helfen lassen und einfach auf Gottes Seite zu bleiben. So, jetzt würde ich gerne zu meinem zweiten Teil der Predigt gehen Und bis jetzt ging es halt um die Welt, um den Lauf dieser Welt. Jetzt geht es um den Feind Nummer zwei, das Fleisch. Ja, also ich habe nichts gegen die Leute, die ihr Stecks essen. Also ich bin kein Vegetarier. Ich predige nicht gegen das Fleisch in dem Sinne, dass man das nicht essen soll, sondern das Fleisch. Das Fleisch ist lecker. Es geht um das Fleisch, was der Paulus meint. Ja, und wenn die Welt von außen versucht, Einfluss auf uns zu nehmen, wir haben und wir tragen mit uns das Fleisch, was eigentlich in Zeiten, wo wir gar nicht damit rechnen, kann sein, dass uns so ein Stich gibt oder dass das Fleisch uns in den Rücken fällt. Das Fleisch heißt auf Griechisch Sarx. Also wenn wir das Wort Fleisch in der Bibel lesen, auf Griechisch ist Sarx und es heißt Leib. Nochmal, Fleisch zum Essen, menschliche Natur, aber meistens ist es gemeint die korrupte menschliche Natur, was wir einfach haben. Je nachdem, in welchem Zusammen benutzt wird. Zum Beispiel Galater 5, 19 bis 21 steht Folgendes. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus. Die solches tun werden, das Reich Gottes nicht erben. Es gibt die Menschen, die das einfach tun und finden es auch gut, sind auch nicht von Gott geboren. Aber Paulus sagt, Obacht geben an diesen Sachen. Das sind Zeichen über das, was eigentlich in einem Menschen passiert. Und die kommen aus dem Fleisch, aus diesen gefallene menschliche Natur. Ganz laute, üble Dinge. Es ist die gefallene Natur des Menschen. Dann kommt Paulus wieder und sagt, Gott aber. Und wenn in der Bibel steht, aber ich freue mich sehr, weil ich weiß, es kommt genau das Gegenteil von dem, was vorhin gesagt wurde. Gott aber, der reich an Erbarmen ist, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünden seinem Christus lebendig gemacht, sodass wir nicht mehr den Willen des Fleisches erfüllen, wie damals, als wir in unsere Sünden tot waren. Das tun wir nicht mehr. Diese ganze Liste tun wir nicht mehr, weil wir jetzt lebendig mit Christus sind. Ich bin wieder zum ersten Bibeltext gesprungen. Das tun wir nicht mehr. Aber jetzt ist die Frage, was ist mit dem Fleisch passiert? Ist noch da. Das Fleisch ist noch da. Was ist mit dem Fleisch passiert? In Galater 5, 24 steht, die aber Christus gehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Die haben das Fleisch gekreuzigt. Das Fleisch ist aber nicht tot. Kreuzigung war so gemeint, Leute ans Kreuz zu nageln und so lange dort leiden zu lassen, als Strafe für das, was sie früher angestellt haben. Es hat manchmal Tage gedauert, bis Leute, die gekreuzt wurden, gestorben sind. Das Ziel war Leiden, immobilisieren. Also das Fleisch, wir sind in Christus, ja, wir haben das Fleisch immobilisiert, festgenagelt, hat nicht mehr das Sagen wie früher. Ja, das Fleisch ist nicht mehr der Boss. Ist immobilisiert, aber ist nicht tot. Wir taten den Willen unseres Fleisches und Lüsten, jetzt nicht mehr. Das Fleisch ist immobilisiert, von Boss zum Gekreuzigten. Das Fleisch wurde entmachtet, jetzt hat der Gottes Geist das Sagen. Galater 5, 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also wenn das Fleisch festgenagelt ist, immobilisiert am Kreuz und der Geist Gottes in uns lebt, wir tragen diese Früchte. Und manchmal denke ich, ja, wenn ich die Liste anschaue, was so alles Frucht des Geistes ist, da kriege ich auch manchmal Panik und überlege, ja, ist es wirklich so und in meinem Leben und es ist eigentlich das, worauf ich streben soll. Es wird sichtbar. Ich muss das irgendwie zeigen, dass der Heilige Geist wirklich in mir wohnt und dass das Fleisch nicht mehr zu sagen hat. Ich darf nicht mehr rot werden, wenn mir irgendwas nicht passt. Oder ich darf nicht mehr sagen, oh, ich muss ihm das sagen, ich muss ihr das sagen und oh, ich muss mir nicht alles gefallen lassen und bam, lege ich los und verletze die Menschen um mich herum. Oder Zorn oder Wut oder einer hat mir die Vorfahrt genommen, boah, ich fliege in die Luft. Das Fleisch lässt sich das nicht gefallen. Sei nicht dumm, muss kämpferisch sein, ah, und so weiter. Oder einfach Versuchungen nachgeben. Das ist alles Fleischeswerk. Ja? Wenn der Geist Gottes in uns ist, dann wird es sichtbar. Wenn das Fleisch gekreuzigt ist, dann wird es sichtbar. Was sehr speziell an uns Menschen ist, selbst wenn Gottes Geist in uns wohnt und dass wir immer noch entscheiden können, wenn wir mehr gehorchen, dem Geist Gottes oder dem Fleisch. Das Fleisch versucht auch so, obwohl es immobilisiert ist und total leidet, weil es nicht mehr der Boss ist, ja, versucht uns zu beeinflussen. Kann die Klappe nicht halten, versucht immer noch Einfluss zu nehmen. Und ich habe mir manchmal so, ich habe eine blühende Fantasie, das habe ich öfters, ja. Ich habe mir gedacht, wie mein altes Ich, ja, mit all die, ach, erzähle ich nicht mehr, all die, ja, da zappelt und hängt am Kreuz und ist immobilisiert und versucht und zappelt, immer noch Einfluss auf mein Leben zu nehmen und auf mein Urteil. Ich habe mir manchmal bildlich vorgestellt. Ja, zappelt, weint, schreit, würde gerne uns überzeugen, freizulassen, wenn es geht. Und es kommt zur Spannung. Es ist mein altes Ich, mein altes Fleisch, die fleischliche Natur und es ist der Geist Gottes. Den wir durch die Bekehrung und die Wiedergeburt, also durch die Neugeburt von Gott empfangen haben. Es kommt zu Spannung, immer Spannung, Spannung. Galater 5, 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander. Die kann man nicht unter einen Hut bringen, das Fleisch und der Geist Gottes, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Spannung, Aufregung, manchmal Kampf. Und das ist fast täglich manchmal so, ja. Wir stehen, auf einer Seite das Fleisch macht Druck und auf der anderen Seite der Heilige Geist, der sanft ist und sagt, nein, es gibt einen besseren Weg. Entscheide dich für das, was göttlich ist. Triff eine göttliche Entscheidung. Und das machen wir täglich. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, umso mehr wir in Richtung Gottes Geist entscheiden, desto leichter fällt uns, das übernächste Mal eine göttliche Entscheidung zu treffen. Desto mehr wir in Richtung Fleisch entscheiden, ja, desto leichter fällt es uns in diesen fleischlichen Zustand, also so gefallene Naturzustand, ja. Und diese Natur versucht Einfluss mehr und mehr auf unserem Leben zu nehmen. Paulus schreibt in Hebräer 12, 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und dann habe ich wieder meine blühende Fantasie freien Lauf gegeben. Ich habe mir gestellt, dass Christen in Gottesdienst kommen und die bluten. Und sagen, Bruder, ich habe diese letzte Woche so einen Kampf gegen die Sünde gehabt und deswegen diese Wunden und Bluthungern, die ich jetzt habe. Oh, klitschnass als. Ich habe so mit der Sünde gekämpft, ich blute, es schaut und irgendwie aus der Nase und überall voll Blut und weil er so mit der Sünde gekämpft. Paulus sagt, ich habe noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Aber es wäre mal interessant, so einer zu sehen, der bis aufs Blut widerstanden hat im Kampf gegen die Sünde. Das wäre ein Zeugnis. Ja, das wäre richtig ein Zeugnis. Da kann man auch das Fleisch, also irgendwie das Fleisch, dem Fleisch dieser sündigen Natur, was immobilisiert ist, aber immer noch Einfluss, so zu kämpfen, dass wir erschöpft sind oder wenigstens erschöpft, nicht blutig, aber wenigstens erschöpft sind. In Korinther Kapitel 3, Paulus beschwert sich über die Korinther. Also wenn man das Wort Korinth hört, dann alles klar, das war ein Haufen, die waren unmöglich. Wir haben uns als junge Christen einander beschimpft und haben gesagt, du Korinther, du. Du lebst im Fleisch, du gehörst dem Fleisch, du bist ungeistlich. Wir wollten sagen, du Korinther, du bist ungeistlich, ja. Du lebst nach dem Fleisch, du zankst, was die Korinther alles gemacht haben, ja. Aber wie gesagt, in Korinther Kapitel 3, Paulus schreibt, und er beschwert sich über die Korinther und sagt, und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen Menschen, die noch von der alten Denkweise geprägt sind, ja, fleischlich, wie zu unmündigen Christen, Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Und der hat den Korinther immer gesagt, ja, Gott liebt euch, Gnade, ja, und so. Ich glaube, geistliche Milch heißt, ja, Gott liebt dich. Und komm zu ihm, er ist der liebende Vater. Aber so feste Speise, ja, was ist denn die feste Speise? Ja. Was glaubt er, dass es ist? Wenn Leute sagen, okay, aus dieser Liebe, aus das, was Gott für mich gemacht hat, ich werde für Gott kämpfen. Und ich werde Zeugnis geben. Ich werde ein Licht sein in dieser Welt, auch wenn ich leiden muss. Ich gucke nicht mehr nach meinem eigenen Interesse und Wohlbefinden, sondern dieser Gott, der mich so geliebt hat, es lohnt sich sogar zu sterben und auch sogar zu leiden für ihn. Und die Wahrheit zu verkündigen und hochzuhalten um jeden Preis. Das ist feste Speise. Aber die Milch ist immer... Genau. Und Paulus sagt, wenn ich euch feste Speise gebe, dann kriegt ihr Blähungen, dann habt ihr Probleme. Ja, dann ihr könnt's nicht vertragen. Wie die Jünger damals, die Jesus verlassen haben. Er hat gesagt, wie sollen wir sein Leib essen? Diese Rede ist zu hart. Die waren gewöhnt immer mit Milch. Die haben gesagt, das können wir nicht verstehen. Jünger, was du nicht kennst, sollst du nicht essen, hat mir der Hermann bei Helgas Geburtstag feiert. Was der Bauer nicht kennt, soll man nicht essen. Das waren so wunderbare Buffet und verschiedene Gerichte. Und sagt er, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Isst nur das, was du kennst. Und da hat sich Kartoffeln und Schnitzel drauf getan und Meeresfrüchte und so wenige. Ja, genau. Und das war auch so mit diesen Jüngern. Die Rede ist zu hart. Das können wir nicht ertragen. Ist zu viel. Was will Jesus von uns? Wir wollen ja buntes, schönes Leben und Abenteuer. Wir wollen nicht leiden. Und so. Und viele konnten nicht verstehen, lange, lange Zeit konnten nicht verstehen, dass das christliche Leben auch einen Preis erfordert. Und dass es nicht immer leicht ist. Ja, das ist die... Genau, aber das will ich weitermachen mit dem, was Paulus gegen Korinther hat. Ja, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschensweise? Ihr habt auch gesehen, Streit, Zank, Neid, untereinander, der hat gesagt, das ist doch nicht reif, das ist doch nicht geistlich. Wie bewegt euch der Heilige Geist zum Zank, zum Streiten, Eifersucht? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Es gab anscheinend Parteien in Korinth, die gesagt haben, ja, Paulus ist besser, ich bin zum Glauben gekommen durch Paulus, der ist ganz toll, den finde ich sehr gut. Und der andere hat gesagt, nee, Apollos ist viel besser und der konnte mich so gut betreuen und ermutigen und so. Apollos ist einfach besser und ich gehöre zu Apollo und die anderen haben gesagt, ich gehöre dem Paulus. Und dann ist Streit entstanden, hat Paulus gesagt, Mensch, wer ist Paulus, wer ist Apollo? Das ist doch nicht wichtig, wie er oder durch wen oder ihr zum Glauben gekommen seid, sondern was ist wichtig? Christus ist wichtig. Ihr habt euch wegen Christus bekehrt, ihr lebt mit Christus und ihr werdet auch von Christus belohnt werden. Wer sind wir? Niemand. Und so war es, das war ein Anzeichen von unmündigen Christen, von Leuten, die sich von dieser alten Denkweise geprägt waren, die Korinther. Römer 13,13. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfällt. Zieht an Jesus. Das ist wieder so ein Akt des Willens. Ja? Gott hilft dir. Gott hat dir den Heiligen Geist zur Seite gestellt, hat dir die Vergebung gegeben, Rechtfertigung, all diese Sachen, was durch das Opfer Christi zu dir gekommen sind. All das gehört zu deiner Ausstattung. Muss aber manchmal wollen, vom Heiligen Geist leiten zu lassen und Christus anzuziehen. Seine Denkweise, seine Art zu reden, seine Art. Und dann sagt er, wenn du zu sehr um den Leib, um das Fleisch kümmert, was habe ich davon? Fühle ich mich wohl dabei? Kann es sein, dass ich leiden muss wegen Christus? Ja, wenn man sich zu sehr um den Leib kümmert, also es heißt nicht, man soll auf Körperpflege verzichten oder so, um Gottes Willen nicht. Ne? Aber es gibt Menschen, die sehr beeinflusst von dieser Weltlauf, von dieser Ideologie. Du bist sehr wichtig und du bist dir wert und du musst dich selbst verwirklichen und du und du und du und du und du und alles. Und dann stellt das Ego eines Menschen so weit hoch, dass Gott fast gar nichts mehr zu sagen hat. Ja, das ist wieder dieser Weltlauf, ja. Und Paulus sagt, kümmert euch nicht so sehr darum. Wir merken diese Spannung. Ja, und es gibt Leute, ich habe Leute bewundert, die sind sowas vom Heiligen Geist geleitet und die haben so viel Siegen ihr Leben erlebt, dass sie jetzt den Fels leichter irgendwie diese Kämpfe zu kämpfen. Die haben nicht so viel Mühe wie wir junge Leute, ja. Es ist Übung, es ist Gehorsam, es ist Wandeln im Geist und Siegen, nach dem Sieg, das gibt dir Kraft. Und es scheint so, dass für viele von uns noch ein richtiger Kampf ist, den wir noch führen müssen, eine richtige Spannung. Aber um ein bisschen moderner zu verpacken, wir müssen unser Fleisch unter Quarantäne stellen, weil da können Viren ausgehen, was sehr gefährlich sein können. Einfach Obacht geben. Ja, das Thema ist Obacht geben. Wir haben Feinde, die Welt. Jetzt ist das Fleisch dran. Und ich möchte mit dem Römer 8, 22 bis 23 Schluss machen. Zu Ende kommen, meine ich, um klarzustellen, dieser Kampf und diese Spannung wird nicht für immer dauern. Es wird einen Tag geben, wenn wir keine Probleme mit dem Fleisch mehr haben. Und nur so nebenbei erwähnt, Udo hat kein Problem mehr mit dem Fleisch. Er hat überhaupt kein Problem. Die menschliche Natur ist ein für allemal jetzt zum Schweigen gebracht. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in den Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist der Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft. Ich habe in anderen Übersetzungen geguckt, Kindschaft ist Adoption, der Lösung unseres Leibes. Paulus hat geträumt, es wird ein Tag kommen, wenn selbst dieser Leib, der einmal zum Schweigen gebracht worden ist, der wird wieder auferstehen, aber ohne die sündige Natur, ohne das Fleisch. Es wird ein Herrlichkeitskörper geben, in dem keine Sünde mehr wohnt, sondern es wird komplett auf Gottes Willen und auf Gottes Gemeinschaft gerichtet. Und das wird möglich sein. Eines Tages, wenn wir haben den Heiligen Geist als Erstlingsgabe bekommen, wir seufzen, wir haben Probleme mit dem Fleisch, was immer zappelt und schreit und wir Einfluss nehmen, aber eines Tages wird das kein Problem mehr sein. Denn wir kriegen diese neuen verherrlichten Leiber. Selbst unser Leib, der wird erlöst von diesen sündhaften Natur. Und das wünsche ich euch allen bis dahin. Ich wünsche euch einen guten Kampf und lasst euch von dem Heiligen Geist leiten. Und falls ihr nötig habt, kauft noch ein paar Nägel und fesselt das Biest noch enger und nagelt sie fest ans Kreuz, dass es nicht mehr zu sagen hat. Und lasst euch von dem Heiligen Geist leiten. Amen.